Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchen-Kill und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Heute wieder, wie gewohnt, mit Johannes und mir. Moin Johannes, wie geht's dir an diesem Dienstagmorgen? Wir haben ja schon wieder außerplanmäßige Aufnahmen, aber dazu vielleicht später mehr.
Ja, hi Carina erstmal. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass ihr wieder dabei seid, also die Zuhörer. Und ja, heute wieder besonderer Aufnahmetag. Und das hat damit zu tun, dass ich Urlaub habe.
Wie schön.
Ja, und deswegen, weil ich dann nächste Woche auch wirklich in den Urlaub fahre, habe ich dann ja gesagt zu dir, komm, wir nehmen die Folge ein bisschen eher auf, damit wir keine Folge oder damit die Zuhörer auf keine Folge verzichten müssen.
Ja, das ehrt dich natürlich sehr, dass du in deinem Urlaub jetzt zu Hause sitzt und mit mir hier deinen Morgen verbringst, um die Zuhörer auf dem Laufenden zu halten.
Ja, ist ja jetzt noch nicht, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben ja jetzt das Glück, dass wir jetzt Dienstagmorgen haben, 8 Uhr, weil du musst ja gleich, wir sind ja sogar früher als sonst, damit es nicht wirklich mitten am Morgen ist. Das hat aber eher den Grund gehabt, diesmal auch, ja, dass du natürlich wieder nachher was vorhast.
Danke, deswegen für deine Spontanität.
Ja, da muss ich aber wirklich erst sagen, dass ich die Nachricht erst heute Morgen gelesen habe, weil irgendwie gestern Abend war da noch ein bisschen andere Sachen, die ich noch hier machen musste. Musste. Ja, wir haben noch ein paar Sachen im Garten gemacht und dann war ich irgendwie erst um 10 Uhr wieder drin und ja, dann habe ich nicht mehr aufs Handy geguckt und aber ich war dafür früh wach, ne? Du weißt ja, habe ich ja letztes Mal auch erzählt, ich bin auch ein Frühmensch und dann habe ich das natürlich direkt gesehen, konnte darauf reagieren, damit du gleich wieder auf den Acker kannst. Und genau. Was willst du da machen, Carina?
Ja, am liebsten gar nichts, weil es bei uns nach wie vor keinen Tropfen Regen gab und anhaltende Trockenheit mit an die 40 Grad, also 35 bis 40 Grad, da pendeln wir uns eigentlich immer so ein. Tagtäglich ist, aber ja, es ist mal wieder das Kartoffellager leer. Ne? Die Kunden möchten natürlich trotzdem Kartoffeln haben und dann haben wir uns heute Morgen verabredet, ja, Kartoffeln noch auszumachen. Das wollen wir natürlich relativ gut, wenn die Podcast-Folge nicht wäre, hätten wir es wahrscheinlich dann jetzt irgendwie gemacht, aber jetzt warten die Männer dann auf mich, dass wir dann quasi im Anschluss der Folge direkt ins Feld können, damit wir nicht schon, ja, Bratkartoffeln aus dem Damm holen, wenn dann heute Mittag wieder 35 Grad von oben runterkommen. Das haben wir gleich noch vor, ja.
Oh, das tut mir jetzt aber leid, dass die Männer warten müssen jetzt auf der Tube.
Nicht schlimm.
Aber ihr macht jetzt die Kartoffeln dann immer morgens raus, natürlich wegen der Hitze, weil die sind ja dann, das ist ja nicht so gut für die Kartoffeln, wenn die in so einer prallen Hitze dann gerodet werden.
Ja, generell ist es gerade nicht so die beste Bedingung zu roden, aber wie gesagt, ne, was willst du halt auch machen? Das Problem ist halt, die frühen, das haben wir jetzt auch schon gesagt, also wenn denn dann mal Regen kommt, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz die letzten Wochen eigentlich gesagt habe, dann können wir die eigentlich auch schon komplett roden. Weil jetzt natürlich auch wieder Probleme noch hinzukommen durch die Trockenheit. Ja, die liegen jetzt im Damm, die sind quasi fertig, also ne, Kraut ist abgestorben und alles. Das heißt, wachsen würden die jetzt eh nicht mehr, wenn denn mal Regen käme. Aber dann kommen natürlich wieder andere Probleme auch hinzu. Thema Drahtwurm oder beziehungsweise, ja, wir haben so Larven im Feld, die sich da so in die Knolle reinfressen, weil klar, ne, auch die ganzen Tiere und alles natürlich nach jedem bisschen Feuchtigkeit suchen und das finden sie natürlich in der Knolle und ja, deswegen wäre es dann ganz sinnvoll, wenn es dann die Bedingungen zulassen und bessere Rodebedingungen sind, dass wir dann wahrscheinlich zumindest die frühen dann auch direkt alle ernten, weil wie gesagt, da passiert jetzt auf dem Feld sowieso nichts mehr. Aber das bleibt weiterhin spannend hier. Also im Moment ist es nach wie vor so, dass wir drum kämpfen bei Rüben und Kartoffeln, dass das Kraut grün bleibt. Und dann,
wie kämpft ihr denn darum,
Karin? Ja,
also ihr hofft und
das auch
esst immer den Teller leer, das gutes Wetter kommt.
Vielleicht sollten wir den Teller nicht mehr leer essen, habe ich schon gesagt. Ich habe ja schon viele Theorien gehabt, oder ob wir einfach mal einen Regentanz aufführen müssen oder keine Ahnung was, weil es war auch letzte Woche irgendwann wieder zu schön, dann kamen auch wieder einige Gewitter und du hast echt so rechts und links geguckt und siehst dann diese potenziellen Regenwolken und ich weiß auch gar nicht, an einem Tag war es auch relativ bewölkt den ganzen Tag und dann guckst du die ganze Zeit in so einen grauen Himmel und denkst dir so, jetzt mach doch endlich diese Schleusen auf, ne? Also es ist echt verrückt hier. Und ja, so dass quasi drumherum teilweise dann wieder Niederschlag da war, bei uns aber halt wieder gar kein Tropfen. Und ja, man kann das Kraut natürlich unterstützen durch Pflanzenschutzmittel, also im Sinne von jetzt, dass man nochmal Nährstoffe und sowas ausbringt, ne? Also das haben wir jetzt schon gemacht, dass wir da noch Maßnahmen gefahren sind, um diesen Hitzestress der Pflanze so angenehm wie möglich irgendwie zu machen. Das ist ja die einzige Chance, die wir haben, weil wie gesagt, bewässern können wir ja nicht. Und ja, und dann ist halt, wie gesagt, die große Preisfrage noch, wie es sich dann verhält, wenn dann endlich mal Regen kommt. Das gab es auch schon in Jahren, ne, dass dann nicht dann Zwiewuchs reinkommt. Also sprich, dass jetzt die jetzigen Tochterknollen dann austreiben und sich wie eine Pflanzkartoffel verhalten. Das wollen wir dann auch mal nicht hoffen, dass das noch passiert. Aber ja, wie gesagt, es bleibt weiter spannend. Ich finde es ganz interessant. Ich habe eben nochmal geguckt, also ich weiß ja gar nicht, gefühlt gucke ich ja dreimal täglich in eine Wetter-App oder die letzten Tage habe ich schon gar nicht mehr reingeguckt, weil ich mir dachte, komm, bringt eh nichts. Ich gucke auch kein Radar mehr, weil ja, da ist man eh nur frustriert. Genau. Und ich hatte ja gesagt, am 15.8., das ist am Samstag, das sind genau die 7 Wochen rum, wenn Siebenschläfer vorbei ist. Und witzigerweise, also wir haben am Freitag, glaube ich, nochmal 31 Grad oder so, also soll auf jeden Fall, oder 35 Grad nochmal der heißeste Tag werden und ab Samstag Gewitter. Und zumindestens ist es mal ab nächste Woche kühler gemeldet. Heißt nur noch so Mitte 20 Grad. Das wird mir schon mal reichen. Ja, also wenn dann natürlich noch ein bisschen Regen dabei käme, wäre natürlich noch besser. Aber ich glaube es auch erst, wie gesagt, wir haben in letzter Zeit so viele Wetterlagen hier drin gehabt, dass es dann doch mal Gewitter und Regen geben soll, das dann doch nicht kam. Also ich glaube es erst, wenn es dann wirklich soweit ist und wenn es dann nicht nur 1,5 Liter sind, die hier auf dem Boden verdunsten. Aber wäre schon witzig, in Anführungszeichen, wenn es dann wirklich nach den 7 Schläfern ja dann doch wieder passend sich das Wetter dann wieder ändert, ne? Ist schon verrückt irgendwie.
Ja, das würde ich dann, sollte man in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal thematisieren, Carina.
Ich werde dann berichten können.
Wie mit dem 100-jährigen Kalender, da müssen wir eigentlich auch mal mehr nachverfolgen, glaube ich.
Das ja, Thema. Ich glaube, dass das, also eigentlich finde ich das super interessant. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich da auch öfter mal dahinter klemmen, weil so generell, es hatte auch jetzt, wie das dann so ist, ne? Ich meine, jetzt ist das Wetter natürlich auch Thema bei allen und gerade Trockenheit auch hinsichtlich Niedrigwasser am Rhein, da haben wir ja natürlich auch echt ein Problem hier oder beziehungsweise viele Firmen mit Schifffahrt und Co. Ist natürlich auch ein Riesenthema und ich glaube gestern oder vorgestern hatte es die Rhein-Zeitung gepostet oder ob sie dann auch einen Artikel in der Zeitung selber hatten, das weiß ich gar nicht, mit einem Bild von einer Frau aus den 70ern. So alte Fotos, die stand mit einem Kinderwagen im Bett der A. Und da war die A komplett ausgetrocknet, also hat gar kein Wasser mehr geführt. Und das finde ich dann immer so spannend, sowas zu sehen. Wie gesagt, das war irgendwann in den 70ern. Kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Und auch damals bei der A-Flut, da hatten sie ja auch das thematisiert, dass es quasi ungefähr 100 Jahre her ist, dass das gleiche Ereignis da schon mal passiert ist. Ne? Und ich meine, natürlich haben wir einen Klimawandel, das verändert sich ja sowieso, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren oder es wegzudiskutieren. Aber trotzdem finde ich es auch immer spannend, dass es so Ereignisse immer mal wieder gibt und die sich oft auch in so einem 100-jährigen Tonus oder so dann wiederholen. Ne? Also finde ich schon irgendwie, wäre ich manchmal gern tiefer im Thema drin, weil ich es echt einfach super interessant finde.
Ja, und gerade diese Extremen, das ist natürlich hier auch bei uns am Niederrhein immer im Radio und überall Thema und in den Zeitungen mit dem Rhein, wie niedrig der jetzt ist, und man kriegt das ja auch mit, dadurch, dass jetzt wieder viele Transporte wieder vom Rhein oder von der Binnenschifffahrt auf die Straße verlagert werden sollen. Und ich habe jetzt gestern oder heute noch gelesen, dass sogar jetzt John Deere quasi eingestellt hat, dass die Traktoren per Schiff ausgeliefert werden. Ich weiß gar nicht, das stand, glaube ich, bei Agrar heute oder so. Auf jeden Fall ist das schon sehr krass. Und dann war gestern nämlich auch so ein Experte bei uns im Radio, Der hat dann aber gesagt, bis der Rhein wirklich mal komplett dann trocken liegt, müsste es 2 Jahre lang nicht mehr regnen, damit das passiert. Und das ist schon
Wahnsinn.
Krass. Aber andererseits ist es jetzt natürlich auch schon extrem, das zu sehen, wie trocken das jetzt überhaupt schon alles ist, der Rhein. Mhm. Und auch die ganze Natur. Ich habe das jetzt wieder irgendwie so vor Augen geführt bekommen, weil ich war jetzt quasi heute vor wie viel Jahren war das jetzt? 2012 war ich ja in Amerika Erntehelfer und dann kriegt man ja im Handy, kriegt man immer diese Rückblicke hier angezeigt.
Ah, ja. Ne?
Und da hatte ich auch dann Bilder gesehen, wo ich damals, weiß ich noch ganz genau, gedacht habe, krass, wie trocken kann so eine Landschaft werden? Also ich war da ja im mittleren Westen, wo es wirklich halt auch Kontinentalklima gibt und da ist halt nicht im Sommer nicht viel Regen, das ist da normal und wo du halt dann auch ständig irgendwelche Brände an der Autobahn hast, weil völlig normal, wenn du da an der Autobahn lang gefahren bist, mehrere Stunden lang oder so, dass da irgendwie so ein Böschungsbrand war oder so, weil einer da eine Kippe hingeworfen hat oder weil irgendeine Glasscherbe da lag, die sich entzündet hat. Und wie, da habe ich damals gedacht, boah, wie kann so eine Landschaft so braun werden? Und jetzt mittlerweile bist du in Deutschland und ich war jetzt und du fährst da die Straßen lang, denkst dir so, boah, wie, also selbst die Bäume, da haben wir glaube ich auch letzte Woche so, die Bäume verlieren die Blätter, alles sieht einfach nur verdörrt aus und du denkst dir nur so, ja, also jetzt ist halt bei uns auch schon eingekehrt, diese Trockenheit und man hatte das jetzt ja die letzten Jahre schon öfter, aber ich finde dieses Jahr ist wirklich nochmal extrem oder ich habe das jetzt vielleicht auch nur extremer im Kopf, weil ich jetzt nochmal diese Bilder da gesehen habe, aber irgendwie kommt mir das so vor, als ob es jetzt bei uns zumindest in der Region, ich weiß, es gibt auch andere Regionen, wo es vielleicht noch deutlich grüner ist, weil die auch mal zwischendurch Niederschlag hatten, ist es auf jeden Fall schon sehr extrem mit der Trockenheit. Und dann auch das nochmal vor Augen geführt zu bekommen mit den Flüssen, ist schon extrem, muss ich sagen. Und da ist natürlich, aber wie du sagst, das ist natürlich wirklich interessant, diese Rückblicke dann auch zu sehen, wann es das schon mal gab. Das Gleiche gibt es natürlich auch bei uns immer hier. Ja, wenn du jetzt sagst, diese dann rein Hochwasser gab es natürlich auch. Ich weiß auch, dass ich in meiner Ausbildung, da war ich ja in der Nähe von der Ruhr, da stand auf einmal die Ruhr bis zur Terrasse quasi vom Hof. Und das gab es auch nicht so oft, aber in dem Jahr war es wirklich so, dann weiß ich noch, da standen wir da auch einmal irgendwie mittags und haben uns halt dann von der Terrasse aus angeguckt, wie die Ruhr dann quasi 5 Meter neben der Terrasse lang geflossen ist. Und das ist halt auch selten. Aber das, wie du schon sagst, sehr spannend, sich das mal immer wieder vor Augen zu führen und nichtsdestotrotz natürlich erschreckend, wie oft das in letzter Zeit gefühlt passiert, dass solche Extremereignisse, die früher vielleicht nur sehr selten vorgekommen sind, deutlich häufiger vorkommen.
Auf der anderen Seite natürlich auch gerade, wo du Thema Hochwasser ansprichst, dann, ich kann mich auch erinnern, das muss in den 90ern irgendwann gewesen sein, da hatten wir auch mal ein ganz schlimmes Hochwasser. Da waren wir natürlich dann, also ich als kleines Kind, ne, das waren wir natürlich dann auch gucken, wie das dann so ist, ne, wo das Wasser da quasi in die Stadt rein sich gedrückt hat. Und dann muss man natürlich aber auch bedenken, wir haben jetzt auch seit einigen Jahren oder Jahrzehnten schon, ich weiß gar nicht wie lange, in Andernach dann auch so eine Hochwasserschutzmauer. Das heißt, es gab Hochwasser, aber dann wurde diese Mauer halt zugemacht. Ne? Und das ist ja auch wieder das, wo ich dann dachte, oder jetzt kochte auch die Debatte wieder hoch, die wollen ja an manchen Stellen, also das hatte ich auch schon mal am Rande mitbekommen. Aber wenn jetzt so Ereignisse sind, wird ja immer wieder lauter drüber gesprochen, dass sie den Rhein graben ja teilweise, also ich weiß jetzt gar nicht wo genau, ich glaube irgendwo bei der Lorelei bei uns, da ist er ja eh relativ flach, ist das schon länger in Diskussion, dass sie den Rheingraben tiefer machen wollen, ne? dass überhaupt dann noch Schiffe da fahren können. Und das ist auch immer sowas, wo ich mir denke, ne, vieles ist natürlich dann auch irgendwie menschengemacht, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad frage ich mich immer, wie gut es dann ist, da in die Natur wieder einzugreifen. Ne? Da sind wir halt auch wieder beim Thema Ahrhochwasser, wo ja auch viel passiert ist, eben weil diese ganzen schmalen Brücken dann da sind, ne, wo sich dann eben Bäume und alles gesammelt haben. Und also da frage ich mich auch immer, wie, inwieweit wird dann die Konsequenz daraus, wenn dann wieder so ein Ereignis ist, ne, weil am Ende das Wasser sucht sich seinen Weg jetzt beim Hochwasser. Das wird ja deswegen nicht weniger. Und ich weiß auch, dass unser Nachbarort von schräg gegenüber damals natürlich auch laut gebrüllt hat, als wir dann diese Hochwasserschutzwand bekamen. Ja. Weil klar, ne, das, was bei uns nicht mehr reinfließen kann, das fließt dann auf der anderen Seite vielleicht dann umso mehr über die, übers Flussbett hinaus. Und das finde ich halt auch immer dann so spannend zu sehen im Vergleich dazu, was hat der Mensch dann ja als Konsequenz vielleicht gemacht, aber was hat das wiederum dann vielleicht für Konsequenzen? Ne? Ich bin da jetzt so im Thema nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch so ein Ausbaggern von einem Flussbett ja irgendwelche Konsequenzen hat.
Ja,
ne?
Du meinst jetzt mit reingraben, meinst du auch tatsächlich die Fahrrinne vom Rhein?
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, aber ich hatte gerade gedacht, du meinst erst so einen Nebenarm oder irgendwie so, wo das Wasser zusätzlich hinfließen kann. Nee, dann, naja. Nee. Ja, das ist ja auch, aber das habe ich mir auch oft schon, habe ich mich auch oft schon gefragt. Ich meine, man hat das ja, weiß ich noch, damals im bei uns in Erdkunde, im Erdkunde-Leistungskurs hatten wir ja das.
Hast du auch Erdkunde-Leistungskurs?
Ja, natürlich. Ich hatte, auch. Bei uns hieß das, ja, das sag ich jetzt mal ab, nicht, soll nicht abwenden klingen, bei uns hieß das Bauernabitur. Ich hatte Bio und Erdkunde.
Ach, ihr habt ja auch nur zwei Leistungskurse, ne?
Ja, genau. Ja, stimmt. Und im Erdkunde-Leistungskurs haben wir ja dann damals das Ruhrgebiet klassischerweise besprochen und dann dann war es auch die Ruhr, ja, die war ja damals dann ziemlich gerade gemacht worden und mittlerweile ist die ja an vielen Stellen auch wieder renaturiert worden, also wieder mit Kurven und wo man schnelleres Wasser hat und langsameres Wasser hat und so. Und da hat man natürlich schon gelernt, dass bestimmte Einflüsse des Menschen da, wenn man jetzt so einen Fluss gerade macht, dann kann der auch natürlich ziemlich schnell gerade strömen. Ist halt so. Mhm. Also wenn man jetzt einen Bogen hat, weil jeder Bogen nimmt ja an gewissen Stellen wieder Geschwindigkeit raus, das Material kann sich wieder anders absetzen. Mhm. Und da ist es jetzt auch so, dass wir bei uns hier zumindest, wir haben ja hier viele Gräben auch am Niederrhein, wo Wasser ja quasi wo Flächen entwässert werden, soll man ja nicht meinen, aber wir haben hier auch teilweise Flächen, die ziemlich viel Wasser haben und sind ja relativ nah am Grundwasser. Die heißen dann Leitgräben, die sind ja alle ziemlich lang. Und die fließen dann immer in so, sag ich mal, in so einen kleinen Bach und der wird hier ziemlich stark wieder renaturiert. Und ich muss auch sagen, ich kenne das noch von früher, wo ich klein war der halt überall gerade, auch der Fluss, Kendel heißt der, die war halt schnurgerade und jetzt mittlerweile an vielen Stellen ist da auch wieder durch den Landschaftsverband ist das hier, so ein Grab- oder Niersverband heißt das, das ist so ein Verband, der sich um die Gräben und so alle kümmert, um die Pflege, ist halt wieder renaturiert worden. Das sieht natürlich sehr schön aus, weil du hast halt diese Bögen, dann steht da mal irgendwie so eine Kopfweide da drin, dann sind da so Büsche, dann ist da mal so eine kleine Insel, wo der Fluss dann aufgeteilt wird und so. Das frisst natürlich alles wieder Fläche, wobei die Flächen an den Gräben sind halt oft irgendwie so Weide, wo man so, also dann auch Weide, wo halt nicht so qualitativ hochwertiges Futter erzeugt wird, sondern das ist dann auch nur Heuweide, die dann erst ab, wann ist das nochmal, 24. oder ab 1. Juli oder so dürfen die dann, glaube ich, erst gemäht werden, weil das so Naturflächen sind. Aber fürs Auge sieht das natürlich auch schöner aus.
Ja, ja.
Frisst halt diese Fläche. Ich glaube, im Endeffekt hat man einen guten Kompromiss gefunden, der darauf abzielt, der Natur was zu geben und aber auch den Menschen dafür zu sorgen, dass da nicht solche Probleme entstehen, die halt durch Begradigung von Flüssen oder wie auch immer dann entstehen. Das geht natürlich nicht überall. Ne? Wenn du jetzt da, sag ich mal, den Rhein wieder fließen lässt, wie er will oder so. Da ich glaube, das würde irgendwann doch zu sehr großen Einschnitten dann führen für die umliegenden Städte, Landwirte etc. Deswegen, ich glaube, das ist immer ein Kompromiss. Auch damit Ausgleichsflächen wieder, wenn man jetzt da was verändert am Fluss, dann muss wieder da eine Ausgleichsfläche oder ein Deich gebaut werden. Aber daraus hat ja der Mensch hoffentlich die letzten Jahrhunderte gelernt, wie man mit so einem Fluss vielleicht umzugehen hat. Jetzt wird natürlich interessant, mein Experten hier, Jonas war das doch, ne? Der war doch, wie hieß das nochmal? Wasserbauer, glaube ich,
ja,
oder?
Irgendwie so.
Der wäre jetzt natürlich der Mann vom Fach, um uns dazu was zu erklären. Vielleicht haben wir auch einen Zuhörer, der dazu noch uns mal Feedback geben kann. Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das Ganze, weil das ja auch sehr viel wieder, finde ich, mit Landwirtschaft zu tun hat und mit den Ausgleichsflächen, dass man da alles im Einklang hat. Weil ich sehe das auch manchmal, wo mir das immer extrem auffällt, wenn wir hier in Holland über die Grenze fahren, dann die Autobahn fahren, dann kommt ja irgendwann die Maas und da ist tatsächlich so, dass es da an einer Stelle, weiß ich, wenn ich da über die Autobahnbrücke fahre, sieht man wirklich so Abbruchkanten, dann quasi, wo man auch eindeutig sieht, dass da landwirtschaftliche Fläche ist, die dann einfach, weißt du, kennst du, wenn du so eine Steilküste hast, dann bricht das einfach so ein, das ist natürlich jetzt nur Erde und Sand, aber die geht dann wirklich da rein, wenn man einen Wind hat, wo viel Wasser in der Maas ist. Das ist natürlich dann wieder sehr kontraproduktiv für beide Seiten wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wie sind wir jetzt darauf? Ach ja, über Wetter und dann über Flüsse.
Wetter und wenig Wasser im Rhein. Und ja, ich finde es auch immer so spannend, wo wir gerade bei dem Thema sind, wie so viele Themen dann hochkochen. Wie gesagt, ne, für uns ist ja Wetter sowieso immer Thema. Jetzt ist die Trockenheit hier ja ein Riesenthema.
Ja.
Und ich finde es auch so spannend, was ich die letzten zwei Wochen beobachtet habe. Ich weiß gar nicht, ob es das bei euch da oben auch gibt, aber bei uns oder beziehungsweise wo das startet und wo das endet am Rhein, gibt es ja Rhein in Flammen, beziehungsweise bei uns in Andernach heißt es dann Fest der 1000 Lichter und da ist quasi jedes Wochenende den Rhein entlang in einer anderen Stadt. Ja, ja. Dann unten am Rhein, ja, so ein Festival, ne, da spielt eine Liveband. Freitag, Samstag ist da abends irgendwie Halligalli und das wird dann immer Samstagabend so, also gegen 22:30, 22:30 dann mit einem großen Feuerwerk quasi abgeschlossen oder abgerundet, sagen wir mal so.
Ne? Ja.
Und das war auch spannend zu sehen, wie da die Diskussionen hochkochten. Da habe ich so 1, 2, 3, 4 Beiträge mir so mal durchgelesen, weil auch das natürlich, ne, sowohl Tageszeitungen, denen ich folge, als auch ja regionale Seiten, sage ich jetzt mal,
ja,
dann da Stellung zu genommen haben, ob jetzt diese Feuerwerke stattfinden dürfen oder nicht bei dieser Trockenheit, ne? Und also vorweggenommen, sie haben alle stattgefunden, wo ich auch, also ich habe es auch ein bisschen mit einem Schmunzeln gesehen, weil ich mir dachte, naja, da geht's wieder ums Vergnügen, ne? Also wenn du als Landwirt jetzt irgendwas machen wollen würdest, keine Ahnung, dann würde das niemand mehr erlauben bei der Trockenheit, ne, sage ich jetzt mal, was weiß ich, wir haben uns drüber unterhalten, dass wir gesagt haben, zum Beispiel, ne, hast vielleicht einen Strohballen da liegen, der nix ist, der, was nur ein Rest war, der auseinandergefallen ist, ne, und früher, also habe ich jetzt nichts mit am Hütchen, weil wir nie Strohballen gemacht haben, aber ich kenne das schon, dass das hier auch schon so war, so nach dem Motto, ne, hast du Feuerwehr angerufen, hast Bescheid gesagt, hier, wundert euch nicht, der wird hier gerade angezündet, ne? Würde erstens kein Landwirt jetzt mehr machen bei der Trockenheit und zweitens würde auch niemand das mehr erlaubt bekommen. Und bei sowas, ne, ist es dann aber ja wieder was anderes. Und dann ist es ja auch super spannend, in diesem Social Media, diese Entwicklung, der Besserwisser und der, wer am lautesten brüllt, hat recht, ne? Diese ganzen Kommentare darunter. Wahnsinn. Also ich meine, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich persönlich finde auch, dass es, aber das ist ja generell mein Thema oder beziehungsweise meine Meinung zum Thema Feuerwerk so, dass das in der heutigen Zeit, wo wir über so viel Klimaschutz und so debattieren, nicht unbedingt mehr zeitgemäß ist, vor allen Dingen, weil Koblenz es dann auch hybrid gemacht hat, auch mit einer Drohnenshow. Also sowas ist ja heute auch möglich, ne, wo ich mir denke, ja, warum dann nicht nur Drohnenshow so? Das ist ja auch nett anzusehen, wenn da so richtige Figuren und sowas da. Ich weiß gar nicht genau, wie die das machen, aber lange Rede, gar keinen Sinn, ne, ist ja auch einfach nicht mehr so zeitgemäß, meiner Meinung nach. Und dann kam natürlich auch der Fall, dass da kleinere Brände durch entstanden sind an der Festung Ehrenbreitstein. Ich meine, die Feuerwehr war natürlich dann entsprechend vor Ort und hat das sofort gelöscht. Aber kann man schon mal drüber diskutieren, ob das sein muss oder nicht. Und jetzt ist quasi das auch ein Nachbarort, also ist nicht weit von hier. Die haben jetzt Kirmes dann am Wochenende und da war dann gestern ganz groß in den Medien, dass der Bürgermeister gesagt hat, dass das Feuerwerk aufgrund der Trockenheit nicht stattfindet, was es sonst wohl auch bei dieser Kirmes gibt. Und da hat er sehr viel Jubel und Applaus für bekommen. Und das ist schon manchmal auch spannend zu beobachten, ne? So die Doppelmoral dann manchmal so.
Deswegen hätte ich jetzt gedacht, wo du sagst, mit der Bürgermeister hat das Feuerwerk jetzt abgesagt, dass dann wieder kontraproduktiv, alle hätten gesagt, boah, hätte man das Feuerwerk mal gemacht, dann kann er doch nicht absagen, weil meistens ja doch das Gegenteil, als würde man ihm
gesagt. Es wird mit Sicherheit auch Leute geben, die dann das sagen, so nach dem Motto, ja hier, ne, in den anderen Orten hat es ja auch stattgefunden, warum jetzt hier nicht, ne, aber also ich finde schon, oder es ist erstaunlich, nur wie gesagt, es ist halt nach wie vor ein Geschäft. Ich höre durchweg oder lese da auch viel, dass Leute das eigentlich gar nicht mehr wollen und brauchen mit dem Feuerwerk und eigentlich so ähnlich sagen wie ich, ne, ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Auf der anderen Seite, das ist ja auch das, kann man gleich die nächste Debatte aufmachen, wo ich gestern schmunzeln musste und manchmal juckt's mir an den Fingern dann auch einen Kommentar drunter zu schreiben, war nämlich auch in einer, also es gibt ja auch oft so Gruppen bei Facebook vom Ort und das haben wir auch und da hat dann jemand ein Foto und du weißt ja auch schon, welche Herberts und Isoldes da die Fotos reinschicken und da war dann nämlich auch jemand, der vom von einem Supermarkt in Andernach ein Regal fotografiert hat, wo jetzt ja bei 40 Grad der Spekulatius und der Lebkuchen schon im Geschäft sind, ne? Wir haben ja August und Vorweihnachtszeit und ne so und hat sich dann darüber aufgeregt und da hat's mir halt auch in den Fingern gejuckt, drunter zu schreiben, das würde der Laden nicht machen, wenn es nicht Leute gäbe, die das jetzt kaufen würden. Und das ist ja nichts anderes beim Feuerwerk. Wenn alle das dann einfach auch mal nicht mehr kaufen würden, dann, ne, das ist das halt immer so. Also es hat ja in Anführungszeichen einen Sinn da. Es ist ja nicht so, dass der Supermarkt sich denkt so, ach ja, mein Regal ist jetzt leer, was stelle ich denn jetzt dahin, auch im den Lebkuchen im August, ne? So, es gibt ja diese Menschen. Also das ist ja immer so ein Angebot- und Nachfrageding. Und das finde ich aber immer so witzig, dass die Leute das nicht sehen. Dann wurde da auf diesen Supermarkt darum gehatet, wie das dann sein könnte, ne? Und dann frage ich mich immer, hinterfragt denn niemand mehr irgendwas irgendwie so, warum ja, das so ist?
Ja, da gibt's. Aber das ist ja bei vielen Sachen so. Und das ist ja auch bei den Lebensmitteln grundsätzlich so, wenn die nicht gekauft werden würden, würde es die auch keiner anbieten.
Ja.
Aber das ist auch ein gutes Thema. Ich hatte, das war gestern nämlich auch, du merkst, ich habe relativ viel Radio gehört. Im Radio hatten sie gestern einen, so eine Firma, die machen Glühwein für Großveranstaltungen. Mhm. Die sind jetzt nämlich angefangen mit der Glühweinproduktion. Da hatten die mit dem Produktionsleiter gesagt, das wäre sehr komisch, bei 35 bis 40 Grad mit Sternanis und Kümmel und Lakritzaromen da rumzuhantieren und dann abends duftet man dann ja, die Kleidung duftet dann weihnachtlich und man kommt dann vor die Tür und dann sind irgendwie 35 Grad. Er sagt, das wäre schon sehr, sehr komisch und man müsste sich daran gewöhnen, aber die müssen halt jetzt mit der Produktion anfangen, damit es halt für die ersten Weihnachtsmärkte, die im November dann starten, genug Menge vorhanden haben.
Ja, aber, das ist so.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ich finde das auch witzig, weil ich habe auch einen Bekannten, der in Aachen bei den Aachener Printen, ne, ist der auch da in der Produktion mit drin. Und der erzählt das auch immer, ne? Bei denen ist quasi ab Juli Hochkonjunktur, da wird er produziert ohne Ende. Und dann denke ich mir auch immer, da stehst du da im Juli und kümmerst dich um Printen und Weihnachtsduft.
Ja, aber das finde ich generell bei solchen saisonalen Themen ist das ja. Wie du sagst, also bei den Eiern ist das ja auch nicht so viel früher, weil die werden ja irgendwann schlecht, aber irgendwie hast du dann ja irgendwann auch schon viel früher als die anderen Ostern oder musst dich zumindest mit dem Thema Ostern beschäftigen. Ja. Finde ich immer bemerkenswert. Da macht man sich eigentlich auch zu wenig Gedanken drüber, wie wann eigentlich die Sachen gemacht werden, die man dann zu den gewissen Daten jetzt hat. Sag ich mal, ich meine, das ist ja jetzt nie Endeffekt, so extrem.
Ja, wenn du es mal krass vergleichst, kümmern wir uns Ende März oder ne, falls oder je nachdem, wo noch frühere Kartoffeln herkommen, ja noch früher, kümmern wir uns ja um diese Zeit schon um die Frühkartoffeln, die aber ja erst im, je nach Region und je nach Frühe, Ende Mai, stimmt. Anfang Juni, Ende Juni in die Regale kommen. Ne? Das ist ja eigentlich ähnlich dann. Wir fangen ja mit der Produktion in Anführungszeichen dieser Frühkartoffeln ja auch viel früher an, als sie im Regal liegen. Aber ich finde es trotzdem bei... Also das ist für uns so selbstverständlich, aber wenn du dann, wie gesagt, das jetzt auf Lebkuchen und Co. projizierst, findest du es dann trotzdem irgendwie auch wieder erstaunlich, dass es so ist. Ne? Aber
ja, weil das ja irgendwie, man hat das ja trotzdem mit so einem, bei den Sachen hat man das ja trotzdem mit so einem Datum verbunden. Ich habe genau das Gleiche gerade gesagt, eigentlich ist ja bei jedem Landwirt das Gleiche, er kümmert sich quasi sogar schon ein Jahr vorher um die Sachen, die nächstes Jahr gegessen werden. Aber irgendwie...
Ja, du hast nicht so ein Happening damit, ne? Das ist
ja, genau, du hast halt
so
immer
Weihnachten und Ostern, sondern genau, du hast halt einfach, es ist halt einfach so und hast es nicht mit einem gewissen fixen Datum oder einem Fest verbunden.
Ja, das Einzige, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ist die Martinsgans, würde ich mal behaupten.
Ja, gut.
Die Martinsgans oder die Weihnachtsgans, die hat man ja auch schon saisonal sehr punktuell dann. Mhm. Aber bestimmt gibt es noch viele andere Sachen, die wir jetzt gar nicht gerade so... auf dem Schirm haben. Ja, naja. Aber das ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema mit diesen Weihnachtssachen. Das war bei uns übrigens auch schon in irgendeinem Thema, irgendwo habe ich das auch schon gelesen, in diesen Gruppen. Das ist auch so, diese Gruppen sind immer so ein Mythos. Also, nee, Mythos nicht, aber man kann da eigentlich immer reingucken und immer denkt man sich nachher, oh Gott.
Ja, genau. Also manchmal ist es wirklich auch Vergnügen und manchmal, je nachdem, was für ein Thema es ist, also ich folge der Gruppe ganz ehrlich auch nur, weil, ne, du kriegst halt auch manchmal so ein bisschen Infos dann irgendwie so mit, ne, oder es ist auch ein Mitglied da, das finde ich total schön, der macht eigentlich so einmal am Tag einen Post, so, wie schreibt er immer, aus der Oldie-Kiste. Ich weiß gar nicht, wo der die her hat, diese ganzen alten Bilder, aber da sind wirklich so ganz viele, ne, wie der Markt 1930 aussah und lauter so Sachen. Und das finde ich halt, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich in dieser Gruppe überhaupt noch drin bin, weil ich das so spannend finde, das auch dann zu sehen, ne, diese alten Fotos, wie es einfach bei uns damals noch aussah und so. Und das finde ich einfach schön anzusehen. Aber wie gesagt, diese ganzen Menschen, Oh, es ist aber auch im Moment wieder ganz schlimm, habe ich das Gefühl, so, ne? Und es scheint Sommerloch zu sein und ich weiß gar nicht, wie viel Langeweile manche Menschen haben können, sich da über jeden Pups, hätte ich bald gesagt, da aufzuregen und einzumischen. Und mittlerweile, also ich meine, Facebook ist ja schon länger dafür bekannt, dass da diese Menschen unterwegs sind, aber ich habe das Gefühl, die schwappen auch langsam auf Instagram über oder da ändert sich auch so ein bisschen die Stimmung, weil da hast du auch, das hatte ich früher nicht, so Besserwisser-Diskussionen, ne? So jeder weiß alles besser, ja, du hattest das immer mal so ein, zwei Kandidaten. Ja, du hast immer so ein, zwei Kandidaten unter den Followern gehabt, wo du wusstest, wenn du das jetzt postest, da kommt wieder das und das. Das weiß ich ja, ja auch. Aber nee, ich meine auch nicht nur bei mir, sondern so bei anderen fällt mir das halt auch auf, ne, denen ich entweder folge oder wenn ich dann irgendwas sehe und denke mir so, oh, das ist aber ein guter Beitrag, oder ne, jemand gibt irgendwie einen Tipp, so, wo man halt da so manchmal rum ist in dem Algorithmus und dann mache ich mir manchmal den Spaß und lese dann die Kommentare darunter und dann wird da irgendwas, was nett gemeint ist als Tipp, also ich meine, ich muss den Tipp ja nicht annehmen, ne, aber dann wird da eine Hassdiskussion losgetreten, wo ich mir so denke, habt ihr alle nichts zu tun? Also was stimmt denn nicht mit euch? Und das ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, so schwierig irgendwie, ne? Also, naja, aber so ist es.
Ja, das ist schon so. Aber das ist auch manchmal, kennst du diese, wenn du einfach so ein Video siehst oder irgend so ein Post und du denkst, du siehst das nur und denkst, jetzt muss ich mir ganz schnell die Kommentare angucken.
Ja, genau. Das Lustigste
daran. Ja. Da gibt's ja einfach so Dinger, wo du dem Video schon ansiehst oder dem Reel schon ansiehst oder dem Foto schon ansiehst, dass man einfach nur die Kommentare lesen muss dazu. Das finde ich immer herrlich.
Ja.
Da muss ich auch ein Lob aussprechen, da manche Leute, es gibt ja nicht nur schlechte Leute, die kommentieren, aber manche Leute können auch einfach so lustige Kommentare dann schreiben, wo man sich denkt, wie kommt man bitte darauf, das da drunter zu schreiben?
Und dann Shoutout an alle, die da für Johannes Amüsement zuständig sind.
Gefühlt werden mir auch immer, guck mir das wirklich gerne an. Vielleicht kriege ich deswegen auch mehr solche Sachen bei mir reingespielt. manche Leute sind da wirklich sehr, sehr kreativ. Die beneide ich tatsächlich, weil man einfach so kreativ schreiben kann und so lustig dann schreiben kann oder so Vergleiche ziehen auch immer. Ich beneide auch die Leute, die diese Trend-Reels da erstellen, wo irgendwie so ein Filmausschnitt dann ist oder so ein Zitat und dann wird da irgendwie so ein Reel hintergelegt, was dann auf einmal so lustig ist. Also ich frage mich immer, wie kommt man auf solche, du musst ja dann vor dem Film sitzen und denken, dieses Zitat, das könnte ich jetzt lustig machen mit irgendeinem, mit einem Trecker-Video, wo du dir denkst, wie kommt man da drauf, das in Verbindung zu setzen? Und nachher geht es dann irgendwie viral oder lustig oder wird 100.000-fach adaptiert oder so.
Ja,
finde ich stark. Also jetzt auch mal eine positive Seite vom Social Media jetzt. Auch wenn es nicht, dient ja eigentlich nur der Unterhaltung. Man hat jetzt keinen Mehrwert davon, aber trotzdem ist das sehr, sehr gut. Also gut, vielen Dank an alle, die so kreativ schreiben können und lustige Reels machen können mit Zitaten. Das ist schon Freude und Leid zugleich, da gebe ich dir recht, Carina. Aber manchmal sind ja selbst auch die Besserwitzer-Kommentare sind ja manchmal schon lustig.
Ja,
wenn man das ein bisschen definitiv ironisch, wenn er nicht so ernst nimmt, was die da so schreiben und man kann einschätzen, ist das ja manchmal, kann man sich darüber ja auch amüsieren.
Ja, das schon. Nur tun mir manchmal auch dann die Menschen leid, die das dann abbekommen, ne? Also ich meine, von außen stehend kann man das dann lesen, denkt sich seinen Teil und macht sich vielleicht auch über den Kommentar dann irgendwie lustig, aber auf der anderen Seite tun mir dann auch die Leute manchmal so leid, wo ich mir denke, ey, guck mal, jetzt hat die sich so eine Mühe gegeben mit dem Reel oder ne, oder wie so ein Tipp dann oder keine Ahnung, wo du dir denkst, ach ja, ich fand das aber jetzt ganz gut und dann wird die dann da niedergemacht, wo ich mir denke so, tut mir dann schon leid irgendwie manchmal.
Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist, und ich glaube, das ist jetzt auch so ein, nee, ich glaube nicht, das ist einfach so ein Phänomen. Viele nutzen ja auch diese schlechten Tipps, also, weil es gibt ja auch wirklich schlechte Tipps, weil ich hatte letztens nämlich einen, da habe ich nämlich so ein Video gesehen, da hat einer die Schultasche von seinem Kind in die Spülmaschine gestellt. Also die ganze Schultasche, Kopf in die Spülmaschine und hat das dann als Tipp verkauft, weil du generierst natürlich auch Reichweite.
klar.
Wenn du einfach, weil alle dann darunter kommentieren, um Gottes Willen, das darf man nicht machen und schicken da drum, bitte nicht nachmachen und so, dass du quasi diese negative Publicity nutzt, um Reichweite zu generieren, wo ich mir denke, ja, ist auch wieder logisch, aber du musst ja dann wirklich schon aufpassen, weil ich möchte nicht wissen, wie viele Leute die Schule, weil da haben noch welche darunter geschrieben, nee, um Gottes Willen, der Hersteller hat schon ein eigenes Video dazu veröffentlicht, dass man da bitte nicht nachmachen soll.
Ja,
natürlich.
Aber das ist ja auch dann gleich wieder das Thema, ne, wo ich mir immer wieder denke, ist ja dasselbe mit KI, ne, dass bitte doch jeder mit gesundem Menschenverstand in diesem Internet unterwegs ist und dann nicht jeden Tinnef, der ihm angezeigt wird, halt nachmacht, ne. Also, das ist halt auch wieder sowas, wo ich manchmal denke, ja, und ich will gar nicht wissen, wie viele es gibt, die das dann nachmachen.
Ja, ne.
Hey, ja, super, mach ich auch.
Ja, oder weißt du, dann hast du irgendwie welche, die machen mit der Dreckfräse, versuchen die ihr Auto sauber zu machen und blasen da die ganze Dichtung von dem Fenster weg. Oder also, es gibt ja Unterschiede. Also,
ja.
Aber dann, das war auf jeden Fall auch wieder so ein Thema mit einem Tipp, der eigentlich kein guter Tipp war, aber wo ich glaube, das sind jetzt Vermutungen, dass der nur dafür da war, um Reichweite zu generieren.
Das gibt's durchaus auch, klar.
Kannst du doch auch mal machen, Karina. Was könnte man denn da machen? Irgendwas Lustiges. Ja gut, ja. Egal. Dürfen wir jetzt nicht verraten.
Der Traktor in die Spülmaschine wird auf jeden Fall schwierig.
Ja, den Sitz einfach, den ganzen Traktorsitz. Die Polster oder so.
Ich glaube, selbst der passt da nicht rein, oder?
Ja, nur die Polster vielleicht. Ja, auf jeden Fall gibt es da schon lustige Sachen. Ja, das ist, wie sind wir jetzt da wieder drauf gekommen?
Ich weiß nicht. Über Feuerwerk und Kommentare und
Besserwisser
und genau. Eigentlich am Ende nur übers Wetter und die Trockenheit. Ja.
Da hatte ich jetzt auch wieder, dann wo du sagst, mit reinen Flammen, das war bei uns auch wieder im Radio. Im Radio war nur das Thema,
viel
dass
die Gartenarbeit, viel Radio.
Oder? Ja, genau. Da war nur das Thema, dass die halt auch nicht mit so vielen Schiffen dann gefahren sind.
Ja, das
also bei uns jetzt nicht, aber ich glaube in Köln war es oder Bonn oder irgendwie so. Und dann haben die halt ja massiv nochmal verkleinert.
Mhm.
Ja, ich bin ja echt mal gespannt mit diesem ganzen Rhein. Die hatten jetzt auch dann, auch, das konnte man jetzt ja auch überlesen, dass diese Verbrauchsgüter, die halt in großen Mengen transportiert werden, so wie Raps zum Beispiel oder Getreide, dass das jetzt irgendwann, da machen sie ja schon alle verrückt, dass das irgendwann knapp wird. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es bald auch dann kein Rapsöl mehr. Jetzt machen wir auch so die Leute verrückt. Also jetzt nochmal Rapsöl einkaufen am besten. Vielleicht kriegt man sonst nichts mehr für Weihnachten.
Am besten im Hofladen.
Im Hofladen, ja genau. Bei Carina im Hofladen. Ja, gut, ihr habt wenigstens auch kleine Transportwege. Ich hoffe nicht, dass euer Rapsöl euer Raps mit dem Schiff zu euch gebracht wird.
Nee.
Da ja gut, wird die Versorgung
irgendwo
nicht
bestimmt vielleicht auch, ne?
In
dieser Lieferkette.
Ja, aber das ist wieder so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird den Leuten mal wieder bewusst, was eigentlich da im Hintergrund alles abläuft und gerade diese Transportgüter oder wie auch immer, die jetzt nicht so unbedingt in erster Linie beim Kunden sind, sag ich mal, das sind ja hauptsächlich, ja, weiß ich nicht, Sachen, die man nicht direkt als Kunde oder als Endkunde braucht, so wie Raps oder Getreide oder was man hier auch viel sieht, weil es halt Richtung Ruhrgebiet ist, so Schrott. Du hast dann halt komplette Schiffe mit Schrott drauf, die dann für die Stahlerzeugung irgendwie noch gebraucht werden oder irgendwelche Sand oder Kies oder so, der von hier aus irgendwo hingebracht wird. Das sind halt so Sachen, die nicht im ersten Moment wichtig sind, aber die halt für viele andere Branchen wichtig sind, die Produktion überhaupt am Laufen zu halten. Wenn du jetzt ein Zementwerk hast und du kriegst auf einmal keinen Sand mehr, dann hast du halt die Arschkarte und der Bauunternehmer in der Region weiß dann nicht mehr, wo er den Beton herkriegt und so zieht sich das irgendwie vor. Ich bin mal echt gespannt.
Glaubst du, dass das den Menschen so bewusst ist? Also ich glaube, dass diese Sachen wieder viel zu weit weg sind, also dass sich keine Gedanken drum gemacht wird oder so. Also verstehst du, was ich meine? Weil es ja jetzt so lange ja im Geschäft mal augenscheinlich noch alles da ist, habe ich immer das Gefühl, wird es erstmal, also es wird meistens von den Verbrauchern und Co. zu spät gesehen oder halt dann in dem Moment, keine Ahnung, wenn du jetzt beim Beispiel Zement bleiben willst, ein bisschen Haus anbauen und dann ist es vielleicht nicht mehr verfügbar, dann fällt den Leuten das auf. Das ist genauso das Thema auch, habe ich auch jetzt oft sowohl bei mir gehabt, als auch bei Social Media und auch teilweise wieder, da sind wir wieder bei den Kommentaren, ne, so, dass ich quasi schon halb angefeindet wurde, ja, warum ich meine Kartoffeln denn nicht einfach bewässern würde. Oder das habe ich auch zum Beispiel in Baden-Württemberg bei vielen mitbekommen. Da ist ja auch Thema, oder generell ist ja auch gerade Thema Futterknappheit ein Riesenthema, ne, dass das einfach ob es jetzt Wiesen sind, die komplett vertrocknet sind, ob es der Mais ist und Co., ne? Und wo dann auch viele geschrieben haben, so nach dem Motto, ja, warum man denn, sie hätten ja auch im Garten den Rasensprenger an, warum man denn nicht einfach die Wiesen auch bewässern würden, ne? Also das Thema hatten wir bei den Hühnern zum Beispiel auch tatsächlich auf der Hühnerwiese. Und das ist den Leuten manchmal, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass es gar nicht so einfach ist. Also, ne, im kleinen Garten einen Rasensprenger aufzustellen, ist das eine, aber wenn du hektarweise Wiesen hast, wie willst du es anstellen, die dann auch zu bewässern? Mal ganz davon abgesehen, dass dann ja noch, zumindest hier bei uns in der Region, der Fall ist, dass selbst Pflanzen, die noch an Wasser kommen, wie jetzt Bäume und Co., es ist ja auch einfach durch diese 40 Grad und diese krasse Sonne von oben halt auch alles verbrutzelt. Ne? Es wäre, glaube ich, gar nicht so, also ich sehe es selbst bei mir im Garten, wo ich, also ne, ob ich jetzt bei den Blumen hinterher bin mit, dass die wenigstens am Leben bleiben und so, aber du siehst den Pflanzen das trotzdem an, auch wenn ich sie bewässert habe, dass die obendrauf halt einfach verbrannt sind, ne? Und das ist halt ja auch so ein Thema, wo ich mir manchmal denke, das stellen die sich auch, glaube ich, einfacher vor, als es ist. Und wie du gerade schon sagst, ne, ob die sich eine Platte darüber machen, dass jetzt irgendwie ein Raps nicht von A nach B gefahren werden kann mit dem Schiff und nicht in der Ölmühle landet und vielleicht dann Rapsöl knapp wird, das wage ich noch zu bezweifeln.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass das nicht jeder mitkriegt, aber dadurch, dass es jetzt so verstärkt in den Medien ist, weil du hast ja jetzt ja fast jede Zeitung, jede Nachrichten, Tagesschau, alle berichten ja darüber, dass die Flüsse knappen Wasserstand haben, dass der Transport schwieriger wird. Du hast halt wieder mal so eine Sensibilisierung dafür, dass bestimmte Sachen halt nicht wie selbstverständlich von A nach B kommen. Jetzt kommt ja wieder die Aufhebung des LKW-Fahrverbotes dazu, was viele jetzt auch wieder mitgekriegt haben. Ob das jetzt natürlich mit Sicherheit nicht der weiße letzter Schluss ist, dass jetzt alles mit LKWs durch die Gegend gefahren wird, weil sind ja auch nicht auf einmal mehr LKWs und keiner hat ja LKWs rumstehen, die vorher nichts zu tun hatten im besten Falle, weil es auch einfach nicht wirtschaftlich ist. Und das gleiche ist ja, das weiß ich, daher glaube ich, sind die Leute irgendwie zwiegespalten, weil du hast halt oft auch Leute dann, die schreiben oder die sagen dann ja, Bewässerung, Landwirte, die verbrauchen das ganze Wasser und weil bei uns ist ja tatsächlich Beregnung relativ stark noch, die Leute sehen halt Beregnung, weil hier überall Beregnungen sind, sagen ja, die Landwirte, die verschwenden das ganze Wasser, aber die verstehen halt nicht, diese Leute verstehen halt auch im Umkehrschluss nicht, dass damit halt die Kartoffeln und sag ich mal, die Kartoffeln vor allen Dingen hier gesichert werden oder das Gemüse, Möhren, Salate etc.,
Hauptsache der eigene Pool ist voll, ne?
Ja, genau, der Pool ist voll oder weiß ich nicht, die Garten sind grün und wobei ich glaube, daraus tatsächlich mittlerweile so eine, vielleicht täusche ich mich auch, aber da sind die Leute sensibilisiert, dass da nicht jetzt wirklich immer alles hundertprozentig bewässert wird, sondern das Nötigste, sag ich mal, um die Pflanzen am Leben zu halten. Aber trotzdem, ich glaube, da wird auch noch wir werden es noch erleben, dass wir da auch mit dem Wasser sehr viel besser haushalten müssen.
Es gibt doch auch Regionen, wo es schon nicht mehr erlaubt war, dann auch zu bewässern, zumindest was ich am Rande mitbekommen habe, weil ne Knappheit von Trinkwasser aufgrund der Trockenheit und Co., das gab es schon und ich glaube auch schon in vergangenen Jahren, wo es mal trocken war.
Ja, also das mit Sicherheit, aber auch in Regionen wie wo jetzt zum Beispiel Berechnung quasi unbegrenzt möglich ist, weil es keine Wasserkontingente gibt oder weil man nichts für das Wasser bezahlen muss. Wo dann auch, das ist ja gleiche wie jetzt, sag ich mal, wenn wir jetzt so ein, wie vergleicht das am besten? Wenn wir jetzt eine Lemke-Maschine haben, eine moderne Lemke-Maschine, die ist ja darauf ausgerichtet, dass man möglichst wenig Kraftstoffverbrauch und möglichst effizient arbeiten kann, um möglichst wenig Input zu geben, möglichst viel Output zu generieren. Andererseits sieht man halt auch in Deutschland noch viele Kreisregner, die einfach, also weißt du, diese Düsenregner, man, ich habe mich mit einem Landwirt unterhalten, der sagte, da hat man, je nachdem wie Wind und Sonne ist und man berechnet tagsüber, hat man 20% unproduktive Wasserverdunstung, die halt der Pflanze nicht zur Verfügung steht. Das heißt, man regnet da jetzt einen normalen Regnerdurchgang, weiß ich nicht, 30, 40 Liter pro Quadratmeter und davon kommen halt 20% weniger an und das wird sich auch nochmal, glaube ich, ändern. Da wird es auch vielleicht oder mit Sicherheit einen Technologiesprung geben, wo es dann nicht mehr Kreisregner gibt, sondern diese Gießwagen, die man ja auch in vielen Regionen, wo das Wasser schon kontingentiert ist, sowieso schon hat, weil man muss halt effizienter werden, um das wenige Wasser, was man dann zur Verfügung hat, möglichst gut zu nutzen. Nicht, weil es einfach erstmal, weil es dann wirtschaftlicher wird, wenn man diese Ressource auch bezahlen muss, das ist gleich wie mit dem Kraftstoffverbrauch. Weil jeder Landwirt guckt natürlich darauf, dass sein Traktor weniger Diesel verbraucht, dass der Pflug möglichst leichtzügig ist, damit er weniger Diesel verbraucht, damit man schneller berechnen kann, möglichst effizient. Deswegen wird es vielleicht diese Gießwagen geben oder vielleicht wird man auch im Kartoffelanbau irgendwann dazu übergehen, Tröpfchenschläuche mit in die Dämme einzuziehen in bestimmten Regionen, wo man weiß, es ist trocken. Ob das jetzt, sag ich mal, der nachhaltigste Punkt ist, weil man hat dann wieder Kunststoff, der irgendwie wieder da irgendwo rausgezogen werden muss und der Mehraufwand. Aber ich glaube, in dem Thema werden wir noch das ist jetzt mal eine steile These von mir, in dem Thema werden wir, glaube ich, in ganz Deutschland noch uns noch umschauen, wenn man das auch sieht im Vergleich zu anderen Ländern, wo Wasser halt ein Riesenthema ist. Ich weiß, dass da das in Amerika, wo unser Kollege da unterwegs ist, in Idaho, wo auch eine sehr große Kartoffelanbauregion ist, der erzählt regelmäßig, dass das auch bei Wahlen, ich meine, da ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region, ist das mittlerweile ein Thema, dieses ganze Wassermanagement. Wer hat die Wasserrechte und wann darf man wie aus dem Fluss Wasser ziehen und wann darf man Wasser abzweigen vom Fluss? Das ist glaube ich, ein Thema, was nochmal sehr verstärkt in den Fokus rücken wird. Auch bei uns in der Landtechnikindustrie, ne? Du hast ja, weißt ja selber, wir hatten ja gerade im Vorgespräch über Stoppelbearbeitung gesprochen, ob man da Verfahren nochmal weiter irgendwie sich überlegt oder weiß ich nicht, noch wassersparender oder andere Kulturen vielleicht anzubauen, die trockenheitsresistenter sind. Du hast es ja gerade schon gesagt, Futterknappheit, wenn du dir den Mais hier anguckst, das in vielen Fällen ist das schon Tabak, ne? Und dann denkst du dir, ja, ist denn, wie der Mais, wo der, glaube ich, weiß gar nicht, in Deutschland in den 50er, 60er Jahren eingeführt wurde, da war es ja auch eine Kultur, die sehr viel versprochen hat, ob sowas vielleicht nochmal gibt. Jetzt schweife ich vielleicht ein bisschen ab, aber das ist so, wo ich mir mittlerweile bei dem Wetter oft Gedanken mache.
Immer irgendwie weiter, ne? Genau. Und egal, ob das technischer Hintergrund ist oder auch Sorten und Co., es wird ja auch darauf eingegangen, ne? Ja. Und die Züchtung, also ja jetzt schon unweigerlich, ne? Also wo ich mir auch denke, das hatten wir jetzt auch schon öfter, auch beim Thema Zuckerrüben zum Beispiel, ne? Wenn da jetzt nochmal ein kleiner, leichter Frost drüber früher, also mein Opa oder mein Uropa, der hat wahrscheinlich beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, so wie könnt ihr so früh Zuckerrüben säen und wenn es dann nochmal friert, dann sind die alle kaputt, ne? Oder auch Regionen, hatten wir am Samstag auf einer Veranstaltung auch noch das Thema in der Eifel, bei denen es vor noch nicht allzu langer Zeit, in Anführungszeichen, noch gar nicht möglich war, Mais anzubauen, weil es einfach zu kalt war, ne? Und die Wachstumsphase zu kurz war. So, aber da ist die Züchtung ja auch weitergegangen und mittlerweile können die gut Mais anbauen. So, und ne, das geht ja unweigerlich sowieso immer alles weiter auch.
Ja, und das finde ich, ist ja auch wieder das Spannende von oder an der Branche, dass wir irgendwie jetzt nicht immer jedes Jahr, wir haben jedes Jahr Änderungen, aber man hat diese Veränderung über Jahrzehnte ja, wo die so krass ist, wie du schon sagst, mit dem Mais, der irgendwie in anderen Regionen angebaut wird, wo ich das jetzt immer mehr merke, ist auch so ein bisschen beim Sojaanbau oder auch wieder Kulturen, die wieder in die Produktion zurückgekommen sind, weil die halt, weil die jetzt sehr trockenresistent sind oder Getreidearten, die, sag ich mal, trockenheitsresistenter sind oder die besser mit Trockenheit zurechtkommen als andere, die dann wieder auf einmal in die Fruchtfolge mit aufgenommen werden können oder müssen. Das finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und da bin ich mir sicher, dass da noch einige Sachen auf die Landwirte und auf die Landtechnikhersteller zukommen werden, aber auch auf die Verbraucher, also auch auf jeden, glaube ich, zu Hause wird das irgendwie zukommen.
Hoffentlich, ja, auch auf die anderen. Es muss halt auf alle Schultern verteilt werden, ne? Und nicht, wie gesagt, dann mit Doppelmoral und zweierlei Maß gemessen werden.
Ja.
Das erlebt man ja leider dann oft. Und sich vielleicht auch einfach mal darauf besinnen, das ist ja auch das, was ich so oft sage, egal ob es ums Thema Flächenfraße und KKG geht, sich auch mal ab und zu auf das Wesentliche beziehungsweise auch auf das Wichtige besinnen, ne? Dass man vielleicht auch einfach mal Vergnügen oder andere Dinge hinten anstellt und sagt, ja gut, es ist aber auch eigentlich wichtiger, dass wir in der Lage sind, in Deutschland uns selbst zu versorgen und so. Das finde ich halt bei uns manchmal so ein bisschen kritisch, dass das nicht der Fokus ist, ne? Also klar, es ist, wir sind, damit will ich ja nicht sagen, dass wir das Wichtigste auf der Welt sind, aber ich habe oft das Gefühl, dass wir zu selbstverständlich sind oder dann ein Störfaktor sind oder sonst was, ne? Dass einfach nicht gesehen wird, hey, wir ernähren die Menschen hier auch, ne? Ja. Und das ist, wenn das nicht wichtiger ist als Vergnügen, Weil zuerst muss ich mal was essen, bevor ich mich vergnügen kann. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, genau. Ja, ja, aber das ist auch ja, so ein Thema. Wenn du dir jetzt, auch wenn man dir die Gärten sich da mal anguckt, und da bin ich jetzt wieder beim Erdkunde-Leistungskurs. Früher hatte jeder quasi, selbst im Ruhrgebiet, oder fast jeder versucht, wenn er einen Garten hatte, da irgendwie noch Gemüse anzubauen oder Kartoffeln, um sich halt zu ernähren. Und heutzutage ist halt das Luxus, ist ja, würde ich fast sagen, ist man mit Sicherheit die Nische, wenn man so einen Gemüsegarten hat, und der ist auch Luxus. Und früher war halt lebenswichtig, und jetzt ist der Garten eher so eine Vergnügungsfläche als so eine Nutzfläche. Und also, und da ist, glaube ich, ich meine, das wird man jetzt auch nicht mehr umkehren, weil man halt, wie wir alle wissen, wirtschaftlicher Sachen anbauen kann, wenn die vielleicht im größeren Stil angebaut werden oder durch Profis angebaut werden, wie Landwirte oder Gärtner oder wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Thema, was sich ja komplett gedreht hat, wo man aber auch mit Sicherheit nicht mehr den Dreh wieder zurückkriegt, damit die Leute ja, da mehr Verständnis für
schwierig,
haben.
Schwierig, auf jeden Fall, ja. Wobei ja manche Schulen und so, das kann ich zumindest aus unserem Ort auch sagen, das Thema doch wieder mehr angehen. Ne? Das merke ich dann auch so, wenn Lehrer dann auf mich zukommen und fragen und so, die dann so Schulgärten haben und dann wenigstens da so ein bisschen den Kindern zeigen, ne, was kann man anbauen, wie wird's gemacht. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt wieder. Also, weil ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit, als ich in der Schule war, haben wir sowas nicht gemacht.
Nee,
wir auch. Also
nicht.
Ich weiß auch, dass zum Beispiel, ja, ich hatte auch Erdkunde-Leistungskurs oder auch in der Mittelstufe, war natürlich Landwirtschaft mal Thema im Unterricht, und wir waren auch, aber nur dadurch bedingt, weil ich ja als Bauernkind in der Klasse war, in der Grundschule einmal auf dem Kartoffelfeld mit der Klasse so zum Wandertag quasi, ne, und haben dann da die kleinen Kartoffelchen gesammelt und so, aber so an sich war das bei uns kein Thema. Also, ne, wir hatten weder einen Schulgarten, wo wir was angepflanzt haben, noch sonst irgendwas, und da habe ich das Gefühl, geht zumindest, was ich jetzt von meinem Kirchturmdenken hier weitergeben kann, ist schon mal wieder in eine gute Richtung. So, ne?
Aber das ist, wie du schon sagst, ich glaube, das da ist tatsächlich sehr großes Kirchturmdenken, weil das bei uns ja auch im ländlichen Bereich, der Kindergarten geht dann mal eben rüber zum Bauern, guckt sich mal die Kühe im Stall an, wie die gemolken werden, guckt sich den Melkroboter an. Aber hier gibt es halt auch die Möglichkeit, auch die Grundschule, die geht dann mal irgendwo hin zum...
Schwierig.
Wenn du jetzt da wieder in Duisburg irgendwo sitzt oder so, dann wirst du, da gibt es auch Landwirte und Hofläden etc., aber ich glaube nicht, dass jeder Kindergarten da die Möglichkeiten hat und da auch dann irgendwie so einen Bauernhof mal zu besuchen mit den Gärten, da gebe ich dir recht, dass die Möglichkeit hat jeder, und ich glaube, das ist auch für die Kinder was Besonderes, was die auch gerne machen. Weißt du, da hast du einfach nur so ein Hochbeet, da baust du da irgendwie, steckst du da ein paar Möhrensamen rein und so, und dann wachsen irgendwann die Möhren, die mögen die Kinder, und dann finden die das cool, und das ist, glaube ich, schon gut. Das Einzige, was wir auch übrigens hatten dann in der, glaube ich, was wir mal angebaut haben, war Kresse im Biounterricht.
Ja, ich glaube, das hat jeder gemacht, oder? Auf dem Zehner.
Ja, genau. Das war das Einzige, was wir angebaut haben in der Schule. Da war nichts mit Gemüsegarten. Naja. Wobei ich so einen Gemüsegarten auch immer noch cool finde, wenn da nicht so viel Arbeit wäre.
Ja, sage ich ja auch immer. Ich finde das, also wie gesagt, ein Bekannter von mir, der ist Jäger, und der hat zu Hause so einen richtigen Gemüsegarten und so ein kleines Gewächshaus mit Salat und allem, ne? Und wie oft er dann auch erzählt, oder hat das auch so dann in seinen Stories drin oder so, ne? Dann geht er in den Garten, holt sich da so einen Salatkopf und ein paar Zwiebeln und sein Fleisch. Ich finde das, also finde ich total super. So Selbstversorger hätte ich auch echt richtig Bock drauf, aber ja, da sind wir wieder beim Thema Zeit, ne? Wann will ich es machen? Ich bin gerade froh, dass ich meine paar Pflanzen im Garten hier am Leben halte, mit ab und zu meine Gießkanne drauf gießen. Gerade in der Ernte ist das ja auch immer so ein Thema, ne? Ich sage immer, bis dahin habe ich meine Pflanzen im Griff, dann kommt die Ernte, und ja, wenn du dann irgendwie nachts heimkommst oder so, dann hast du jetzt auch nicht mehr Bock, um zu gießen. Morgens stehst du deswegen aber auch keine Stunde früher auf, und dann kannst du meistens schon zugucken, wie es bei manchen dann nach der Ernte dem Ende zugeht. Deswegen, das wäre bei mir überhaupt geil. Also hätte ich gar keine Zeit für, aber ich beneide alle Leute, die das haben. Das finde ich schon toll.
Ja, vor allem ich habe auch so ein paar Bekannte, du hast dann ja immer den Klassiker, dann hast du irgendwie was angebaut, Zucchini oder Gurken oder so, dann hast du auf einmal kiloweise Gurken, du kommst dir schon aus den Ohren raus, dann verschenkst du die halt, und dann kriege ich auch mal eine Gurke geschenkt, und die schmeckt halt einfach anders.
Ja, oder eine Tomate. Wollte ich auch gerade sagen, ist so.
Das ist halt einfach ich weiß nicht auch nicht, die sieht dann halt vielleicht verschrumpelt aus oder nicht hundertprozentig gerade wie die Supermarktgurke, aber vom Geschmack her ist das irgendwie, entweder ist das Einbildung oder so, aber ich bilde mir mal ein zumindest, dass das anders ist. Auch so eine Tomate, bei den Tomaten finde ich, schmeckt das immer richtig krass. Und selbst so eine Tomate hatten wir auch schon mal hier, weißt du, im Topf habe ich auch mit den Kindern da irgendwie Tomatenpflanzen mal geholt. Und dann hast du halt da so eine Tomate, die wirklich da so wächst und die schmeckt halt irgendwie besser als, weiß ich nicht. Ja. Aber trotzdem mit der Zeit, hast du schon recht. Ich mein Traum ist ja immer noch, dass ich da noch so ein paar Reihen Kartoffeln habe, vielleicht noch so ein Kohlrabi und ein bisschen Salat und ein paar Zwiebeln und Porree. Ja. Dann muss ich noch ein bisschen mehr Zeit haben.
Ja, hast du jetzt Urlaub. Fang an.
Ja, jetzt genau die typische Region, die typische Zeit, um Salat anzupflanzen. Die Diskussion hatte ich schon letztes Mal mit meinen Kindern, da wollten sie auch auf einmal im Sommer irgendwelche Sachen einpflanzen. Da habe ich noch Salat oder so dann wirklich gesät, weißt du, in so einem Speiskübel und dann, der wächst dann ja auch noch, aber du brauchst jetzt ja nicht mehr anfangen, da irgendwie, was weiß ich. Zuckermais wollten wir auch mal anbauen. Habe ich auch in eine Beete einfach irgendwo welchen reingesteckt, aber den habe ich dann auch aus Versehen umgejätet. Das wäre bestimmt auch sehr, hätte bestimmt lustig ausgesehen, wenn dann irgendwie zwischen den Blumen wächst dann so eine 1,50 Meter hohe Maispflanze.
Ja.
Naja, so ist halt, Karine, mit der Zeit.
Mhm.
Apropos Zeit, du musst doch jetzt bestimmt gleich auf den Kartoffelacker, oder?
Ja, ich habe gerade schon gehört, dass sich der Traktor hier vorm Haus bewegt hat.
Fährt dein Vater schon die ganze Zeit zickzack jetzt hin und her, um zu gucken, dass du jetzt rauskommst, ja.
Nee, Quatsch. Müssen noch ein bisschen was vorbereiten, also beziehungsweise sie sind ja schon dabei, was vorzubereiten, den Ruder anzuhängen und dann, ja, holen wir immer halt ja auch 2 Kisten dann oder je nachdem 3, 4 Kisten mit, für die dann direkt im Feld in die Kisten zu machen. Weil, wenn du halt nicht die Riesenmenge mitholst, ne, dann brauchst du halt keinen ganzen Anhänger da. Wie gesagt, das machen wir jetzt nicht, nur das Nötigste. Und das war früher ein bisschen einfacher mit dem alten Ruder. Da konntest du mit zugeklappten Bunker noch fahren. Das kannst du aber hier mit dem neuen jetzt nicht mehr, weißt du. Dann haben wir halt, wenn wir nur eine Reihe oder nur ein paar Meter ausgemacht haben, haben wir einfach einen Bunker zugelassen. Das mit dem Ruder mitgenommen, weil wir sind ja auch hier immer mit den Frühen sowieso vor der Haustür. Und dann konntest du das gerade einfach einmal umladen. Aber ja, das müssen wir jetzt halt mit der T5 beziehungsweise der Autoanhänger mit 2 Kisten vollgeladen. Und dann machen wir das so. Geht auch.
Weil die sind doch jetzt schon schalenfest, die Kartoffeln,
ja,
oder?
Ja. Die sind, wie gesagt, die sind durch.
Ja, gut, Karina. Dann würde ich sagen, du widmest dich jetzt mal wieder der körperlichen Arbeit und stellst dich jetzt schön bei Sonne auf den Kartoffelroder, dass die Bräune noch mehr wird. Und dann bedanke ich mich, Karina, dass du dir die Zeit hier genommen hast und die Flexibilität hattest, mit mir vor dem Urlaub nochmal aufzunehmen. Dann bedanke ich mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Meinungen habt zu den Thesen, die wir aufgestellt haben, dann könnt ihr die gerne uns schicken. Ansonsten könnt ihr uns auch so gerne Kommentare schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann, Karina, kannst du deine letzten Worte noch an die Zuhörerschaft richten.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei allen, wie immer, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Wir nehmen natürlich Feedback und alles gerne entgegen. Und ich glaube, ich kann auch im Namen unserer Zuhörer sagen, dir, Johannes, einen schönen Urlaub, erhol dich gut und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.